Unser heutiges Thema der Predigt ist die Gläubigen, Erben Gottes und Miterben Jesu Christi. Wir sind mit dem Ausdruck Erbe nicht viel vertraut. Ich selber stamme aus einer Bauernfamilie und da war mir bewusst, mein Familienname, der gehört auch meinen Eltern, meinen Geschwistern, meinen Vorfahren, ja, auch dem ganzen Bauernhof, den Äckern, Feldern, den Tieren, alles ist mit diesem Namen verbunden. Und zugleich ist dieser Name auch eine Verpflichtung, dem gerecht zu leben, dass dieser Name nicht entehrt wird. So wie die Adeligen sagen, Adel verpflichtet. Die Adeligen haben immer vor ihrem Familiennamen ein von. Sie verdanken immer ihr Sein von anderen. Und wir, und das ist jetzt die große Überraschung, die Gläubigen sind von Gott Miterben des Christus. Jesus sagt schon im Johannesevangelium, Kapitel 14, Vers 20, an jenem Tag werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir und ich in euch. Wer meine Gebote festhält und sie befolgt, der ist es, der mich liebt. Und wer mich liebt, der wird von meinem Vater geliebt werden. Und ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Hier ist die Rede, ihr werdet erkennen. Ein Erkennen, das ist überzeugt werden, sich klar sein. Ja, Jesus ist wirklich im Vater, in Gott, dem Vater. Die Jünger erkennen Jesus als den vom Vater Gesandten. Aber die große weitere Aussage heißt, ihr in mir und ich in euch. Wir dürfen erkennen, dass wir in Jesus Christus sind und dass er in uns ist. Und das bewirkt mit sich, dass wir eben auch wertschätzen, was eben von ihm ist, sein ganzes Tun und Wollen. Und darum werden wir in eine Gesinnungsgemeinschaft eintreten. Aber dabei erleben wir dann auch, dass auch wir vom Vater geliebt werden. Dass Jesus Christus uns liebt und er sich uns offenbart. Er wird uns immer vertrauter. Es ist eine immer lebendigere Gemeinschaft mit ihm. So wie Johannes Evangelium 15,9. Gleich wie mich der Vater liebt, so liebe ich euch. Bleibt in meiner Liebe. Es ist also eine Liebe, wie Gott der Vater zu seinem geliebten Sohn hat. In dieser gleichen Liebe ist Jesus zu uns und in dieser Liebe sollen wir bleiben und dürfen wir bleiben. Oder Johannes Kapitel 16, 15. Alles, was der Vater hat, ist mein. Darum habe ich gesagt, dass er von dem Meinen nehmen und euch verkündigen wird. Jesus weiß, der Vater hat ihm alles gegeben. Und der Geist wird dann in seinem Namen verkünden. Oder Johannes 17,5. Und nun verherrliche du mich, Vater, bei dir selbst mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Dann wird wieder alles offenbar. Der Vater besorgt es. Oder 1. Korinther Kapitel 8, Vers 6. So gibt es für uns doch nur einen Gott, den Vater, von dem alle Dinge sind. Und wir durch ihn. Und einen Herrn, Jesus Christus, durch den alle Dinge sind und wir durch ihn. Das ist diese innere Erfahrung. Wir sind von ihm und zugleich sind wir für ihn. Und Jesus Christus, durch ihn sind alle Dinge. Und wir sind auch durch Jesus Christus es. Und das macht uns jetzt zu Erben Gottes durch Christus. Wie 2. Korintherbrief, Kapitel 1, 21 sagt, Gott aber, der uns zusammen mit euch in Christus Jesus fest gegründet und uns gesalbt hat, er hat uns auch versiegelt, und das Unterpfand des Geistes in unsere Herzen gegeben. Gott selber hat uns in Christus gegründet, aber auch gesalbt im Geist. Wir haben eine Geistesgemeinschaft mit ihm. Schauen wir das jetzt weiter an. Ihr aber seid im Geist, wenn der Geist Gottes in uns wohnt. Wer aber den Geist Gottes nicht hat, der ist nicht sein. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch wiederum fürchten müsstet, sondern ihr habt den Geist der Sohnschaft empfangen, indem wir rufen, Abba Vater. Also diese Sohnesstellung bleibt, weil der Geist in uns ist. Der Geist selbst gibt Zeugnis zusammen mit unserem Geist, nämlich unserem menschlichen Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Wenn wir aber Kinder sind, so sind wir Erben, nämlich Erben Gottes und Miterben des Christus, wenn wir wirklich mit ihm leiden, damit wir auch mit ihm verherrlicht werden. Das nimmt auch in Kauf, dass wir auch mit Jesus Christus leiden, daran nämlich, dass wir nicht erkannt werden, dass wir in Christus sind, dass wir Erben Gottes sind. Wir sind genauso Verkannte in dieser Welt wie Christus damals. Aber so werden wir auch mit ihm verherrlicht. Und diese Verherrlichung mit ihm, die kommt auf uns zu. Das ist unsere Zukunft. Das heißt Erbe Gottes in Christus, mit Erbe Christus. Das soll nicht einfach so ein ängstliches Vertrauen sein, sondern wir sollen das so erkennen, dass in diesem Erkennen ja eine Gemeinschaft entsteht. Wenn man sie einander kennengelernt hat, beginnt ein Vertrauen zueinander und eine Gemeinschaft. Und darin erkennen, der Galaterbrief, Kapitel 5, Vers 7, so bist du also nicht mehr Knecht, sondern Sohn. Wenn aber Sohn, dann auch Erbe Gottes durch Christus. Schaut, da ist wieder diese große Frage. Weißt du jetzt, wer du bist? ein Fohn, aber nicht in diesem adeligen Sinn, sondern ein Fohn von Christus, von Gott, ein Sohn, Erbe Gottes durch Christus. Menschlich gesehen ist es oft so, dass man sagt, naja, ist das nicht vielleicht übertrieben? Das dürfen wir gar nicht uns anmaßen. Nein, so hat Gott es vorgehabt. Und zwar ist es genau das Gegenteil von dem, was die Sünde war. Die Sünde sagt, ihr braucht Gott nicht, die Gemeinschaft mit Gott weg. Ihr sollt eure Existenz ohne Gott finden. Und das Resultat war Verlust und nicht Gewinn. Die Apostelgeschichte, Kapitel 28, Vers 8 sagt, so, ihnen die Augen zu öffnen, damit sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht, von der Herrschaft Satans zu Gott, damit sie Vergebung der Sünden empfangen und ein Erbe unter denen, die durch den Glauben an mich geheiligt sind. Die Menschen sollen wieder Erben werden. Und zwar von, unter all denen, die an Jesus Christus glauben. Erben. Und nochmals, Erbe ist nicht nur ein Besitz, sondern auch eine Verpflichtung, eine Gemeinschaft, ein Auftrag. Aber ein Auftrag mit Bevollmächtigung. Es ist nicht so, dass wir überfordert werden dabei. Wir bekommen Vollmacht. Oder Galaterbrief, Kapitel 3, Vers 29. Wenn ihr aber Christus angehört, so seid ihr Abrahams Same nach der Verheißung Erben. Ein Abraham hat schon diese Botschaft erfahren. Er wird Erbe. Er wird das Land erben, das er sieht, aber noch nicht in Besitz nehmen kann. Aber ein Abraham weiß, er ist ein Miterbe Gottes. Oder wie der Hebräerbrief, Kapitel 9, 14, wie viel mehr wird das Blut des Christus, der sich selbst durch ewigen Geist als ein makelloses Opfer Gott dargebracht hat, euer Gewissen reinigen von toten Werken, damit ihr dem lebendigen Gott dienen könnt. Jesus Christus macht uns fähig, unser Gewissen zu reinigen, dass wir nicht ständig von Anklagen in uns beschäftigt sind, Gewissen reinigen, sodass wir dem lebendigen Gott dienen können. Und so, dass wir nicht durch tote Werke Gott dienen, durch als rein menschliches Tun dienen wollen. Das ist tot. Sondern wir dienen dem lebendigen Gott, weil er uns gereinigt hat. Und auch der Petrusbrief macht deutlich im Kapitel 1, 1. Petrus 1, Vers 3, gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, und das ist die Voraussetzung, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. Durch die Wiedergeburt kommen wir zu einer lebendigen Hoffnung. Und zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverweltlichen Erbe, das im Himmel aufbewahrt wird für uns, die wir in der Kraft Gottes bewahrt werden durch den Glauben zum Heil, das bereitet ist, geoffenbart zu werden in der letzten Zeit. Noch nicht offenbar, in der letzten Zeit wird offenbar. Aber es ist ein unvergängliches Erbe. Ein Erbe, das keine Korrosion hat, sozusagen keine Vergänglichkeit und Zerstörung, kein Zerfall. Es ist ein ewig frisches Erbe als Wiedergeborene, die wir in lebendiger Hoffnung stehen, und zwar durch den Glauben zum Heil. Und das ist das Erkennen, das verdanken wir Jesus Christus. Und das sind wir jetzt, nicht zukünftig. Jetzt sind wir das. Und was da noch nicht sichtbar wird, noch nicht offenbar wird, machen wir uns darüber nicht Sorgen. Aber wir sind in der Erwartung, dass es offenbar wird, wenn er wiederkommt und offenbar wird. Wir sind in einer immensen, glückseligen Erwartung. Wir leben also nicht in einer Befürchtung der Zukunft, sondern in einer glückseligen Erwartung, aber eine Erwartung, die nicht ein Traum ist, sondern ein Ratschluss Gottes, wo Gott sich selber identifiziert, offenbart und ausspricht. Lesen wir in Epheserbrief, Kapitel 1, Vers 17. Dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch den Geist der Weisheit und Offenbarung gebe in der Erkenntnis seiner selbst. So erkennen wir ihn selbst durch den Geist der Offenbarung Gottes, der durch den Geist Gottes geschieht, nämlich erleuchtete Augen eures Verständnisses. Unser geistiges Auge ist erleuchtet, damit ihr wisst, nicht einfach erwartet und glaubt, sondern wisst, was die Hoffnung seiner Berufung, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist und was auch die überwältigende Größe seiner Kraftwirkung an uns ist, die wir glauben, gemäß der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Gott vermag zu tun, was er sagt. Das ist diese Kraftwirkung Gottes in uns, ist die gleich große Kraftwirkung Gottes, die Jesus aus den Toten auferweckt hat, die Jesus offenbar macht in der Wiederkunft und Herrlichkeit. Diese Kraftwirkung Gottes ist in uns. Dieser Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes. Und meine Lieben, nicht im Sinn einer Sehnsucht, sondern das erkennen wir. Darum wissen wir jetzt. Und dieses Wissen ist eine Gewissheit, die jeden Zweifel ausschließt. Und der Versucher, der einen Zweifel kreieren will, kann dieses Wissen nicht zerstören. Und lass dir dieses Wissen nicht durch den Versucher, durch den Anzweifler zerstören. Das ist die Wahrheit. Du lebst in der Wahrheit und nicht mehr in der Lüge. 2. Korintherbrief, Kapitel 1, Vers 20. Denn so viele Verheißungen Gottes es gibt, in ihm, nämlich in Jesus Christus, ist das Ja, und in ihm auch das Amen, nämlich das Amen Gottes, Gott zum Lob durch uns. Gott aber, der uns zusammen mit euch in Christus fest gegründet und gesalbt hat, er hat uns auch versiegelt und das Unterpfand des Geistes in unsere Herzen gegeben. Der Geist Gottes wohnt bereits in uns. Wenn wir von oben geboren wurden Und wie gesagt, wer von oben geboren worden, der ist ein Gehorsamer geworden, der ganz eben für ihn lebt, der das gibt und schenkt. Und das ist das Gewaltige. Und so wollen wir jetzt die kleinen Details ein bisschen näher ansehen. Also, das setzt also eine Wiedergeburt voraus. Und Jesus sagt das ganz deutlich, den Nikodemus im Johannesevangelium Kapitel 3, Vers 3. Jesus antwortete und sprach zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Und Vers 5, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, so kann er nicht in das Reich Gottes eingehen. Das Um und Auf ist, dass wir in das Reich Gottes eingehen, indem wir aus Wasser und Geist geboren werden. Das Wasser ist das Wasserbad des Wortes Gottes und der Geist ist eben der Geist Gottes, eben uns die Kindschaft gibt, weil wir den Geist der Kindschaft Gottes haben, Kinder, Söhne Gottes sind. Das ist das Gewaltige. Von oben geboren werden. Und da ist dann das Reich Gottes in uns noch verborgen, noch anfanghaft. Und das ist der Grund, warum wir jetzt alle Zeit trachten und streben zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. Und alles andere, so vertrauen wir, wird uns hinzugegeben werden, was wir noch brauchen. Aber das Reich Gottes ist es. Und das heißt aber, nochmals, wir leben nicht mehr für uns. Wir leben weder für unsere Sorgen und Ängste, sondern wir leben für Gott. Wer für Gott lebt, der ist tot für die Sünde. So sagt der Römerbrief, Kapitel 6, Vers 11. Also auch ihr haltet euch selbst dafür, dass ihr für die Sünde tot seid, aber für Gott lebt in Christus Jesus. Und dieses für die Sünde tot heißt, ich habe für diese, in diese Richtung keine Interessen mehr. Ich suche da nichts mehr. So wie bei der Verlobung ein junges Paar sagt, für die anderen bin ich gestorben. Wir sind jetzt miteinander ein Paar. Wir haben zueinander ein Vertrauen aufgebaut und jetzt leben wir eben füreinander und nicht zugleich für alle möglichen anderen auch. So wie wir für die leben, leben wir für keine Dritten. Das ist der Unterschied. Es bleibt weiterhin Freundschaft und alles andere bei anderen auch, aber es ist ein Unterschied. Und das ist jetzt diese Fülle des Segens, wie erst Epheserbrief Kapitel 1, Vers 3 sagt, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Christus. Er hat uns gesegnet. Es ist nicht Zukunft. Es ist schon da. Er hat uns gesegnet. Wer uns in ihm erwählt hat, wir sind schon erwählt. Zwar vor Grundlegung der Welt. Bevor wir überhaupt existierten, waren wir schon im Plan Gottes. Damit wir heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe. Damit wir in Liebe seien, nicht in Angst, nicht in Murren, in Panik, damit wir in Liebe seien, in der Liebe Gottes seien. Das ist unsere Existenz. Und meine Lieben, das alles dürfen wir und sollen wir erkennen und so erkennen, dass das nicht wir zweifelnd erkennen, sondern mit einer Gewissheit erkennen, sagen, das ist jetzt, was ich gefunden habe. Das Erkennen. Und wie Kolosserbrief Kapitel 2, 9, denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig, nämlich in Christus, und ihr seid zur Fülle gebracht in ihm, der das Haupt jeder Herrschaft und Gewalt ist. In Jesus Christus sind wir zur Fülle gebracht worden. Er ist das Haupt von allem. Und das ist die Tragik, dass all diese Dinge viel zu wenig wir betrachten. Da brauchen wir noch mehr Zeit, darin zu verweilen. In dieser unserer Wirklichkeit so zu leben, dass wir uns darin finden, dass dieses Erkennen entsteht. Meine Lieben, dann bekommen wir eine Dimension auch für die Zukunft, nämlich, dass wir eine Auferstehung erwarten. Und zwar nicht erwarten in Sehnsucht, sondern in Gewissheit. 1. Korinther, Kapitel 15, Vers 51. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden zwar nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden. Übrigens, dann wird es so sein, da hat nicht einmal es eine Zeit mehr, dass wir dabei sterben, sondern wir werden unmittelbar verwandelt werden. Wir erleben kein Sterben mehr, wenn er wiederkommt. Und plötzlich in einem Augenblick, zu der Zeit der letzten Posaune, denn die Posaune wird erschallen und die Toten werden auferweckt werden, unverweslich. Und wir werden verwandelt werden. Und zwar in einem Augenblick. Die Toten werden unverweslich werden. Denn dieses Verwesliche muss Unverweslichkeit anziehen. Und dieses Sterbliche muss Unsterblichkeit anziehen. Wir erleben den Tod immer als einen Verlust. Und wir dürfen wissen, uns erwartet eine Auferstehung, ein Umgestaltetwerden, ein Umgewandeltwerden. Wenn aber dieses Verwesliche Unverweslichkeit anzieht und dieses Sterbliche Unsterblichkeit anziehen wird, dann wird das Wort erfüllt werden, das geschrieben steht, der Tod ist verschlungen im Sieg. Denn jetzt ist Sünde überwunden. Der Tod kam durch die Sünde. Und wenn die Sünde nicht mehr da ist, dann gibt es keinen Tod. Tod, wo ist dein Stachel? Tod, wo ist dein Sieg? Der Stachel des Todes aber ist die Sünde. Die Kraft der Sünde ist das Gesetz. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Darum, meine geliebten Brüder, seid fest, unerschütterlich, nehmt immer zu in dem Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist im Herrn. Das ist wieder ein Wissen, ein Erkennen. Unser Tun, unsere Arbeit ist nicht vergeblich, hat diese Dimension des Bezuges zu ihm. Und da bekommen wir einen Blick von der Zeitlichkeit in die Ewigkeit. Und meine Lieben, die Ewigkeit umhüllt uns jetzt schon in dieser Zeitlichkeit. Die Offenbarung Kapitel 21, 1 sagt, und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, Denn der erste Himmel und die erste Erde werden vergangen und das Meer ist nicht mehr. Wir sehen jetzt einen Himmel und eine Erde, aber dann ein neuer Himmel und neue Erde. Und ich, Johannes, sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem von Gott aus dem Himmel herabsteigen, zubereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Die Stadt ist Ausdruck des Wohnens vieler Menschen in Gemeinschaft. Und dieses Wohnen, dieses in Gemeinschaft, ist diese bräutliche Liebe zu Christus, die Braut zu Christus. Ich hörte eine laute Stimme aus dem Himmel sagen: Siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Gott wohnt bei diesem wo? In dieser Stadt Jerusalem, die eine Braut ist. Dort wohnt Gott. Dort schlägt Gott sein Zelt des Wohnens auf. Und das ist etwas, was wir in Ruhe erwarten dürfen. Weil das von Gott her abgesichert schon ist. Und wir sollen solche sein, die ein Vorauswissen haben und nicht mehr blind sind. Und so wird es offenbar noch in Offenbarung 22, ich möchte nur kurz überblickmäßig sagen, wo dieser Thron Gottes bei den Seinen ist. Wo ein Ströme lebendigen Wassers ist. Wo dieses Fließende, das Leben, da ist. Und der Baum des Lebens, so wie im Paradies der Baum des Lebens war, aber die Menschen hatten damals den Baum des Lebens nicht gesucht. Aber jetzt ist er da. Zusammenfassend wollen wir das im Römerbrief Kapitel 8, Vers 32 sehen. Er, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat, wie sollte er uns mit ihm, nämlich dem Sohn, nicht auch alles schenken? Wer will gegen die Auserwählten Gottes Anklage erheben? Der Teufel wird das immer versuchen. Gott ist es doch, der rechtfertigt. Und da hilft keine Anklage Satans mehr. Gott schenkt uns in Jesus Christus alles. Darauf sollen wir vertrauen. Und darum lassen wir uns nicht vom Versucher uns unberechtigt Schuldgefühle einjagen lassen. Sondern Gott schenkt uns in Jesus alles. Auch Vergebung unserer Schuld und Sünde. Und wir sind zur Fülle gekommen. Kolosserbrief, Kapitel 2, Vers 9. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Das ist in Jesus. Ihr seid zur Fülle gebracht in ihm, der das Haupt jeder Herrschaft und Gewalt ist. Es gibt keine Herrschaften und Gewalten über uns. Sie sind entmachtet. Weil Jesus Christus das Haupt ist. Und so sind wir zur Fülle gebracht. Meine Lieben, so leben wir jetzt durch diese Zeit und so in Dankbarkeit daran denken, dass wir ein liebliches Los von Gott empfangen haben, das wir als Erbe aufnehmen, annehmen. Wie gesagt, wenn jemand das Erbe nicht annimmt, hat er nicht teil. Psalm 16, Vers 6. Die Messschnüre sind mir in ein liebliches Gegend gefallen. Ja, mir wurde ein schönes Erbe zuteil. Ich lobe den Herrn, der mir Rat gegeben hat. Auch in der Nacht mahnt mich mein Inneres. Ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen, weil er zu meiner Rechten ist. Wanke ich nicht. Darum freut sich mein Herz und meine Seele frohlockt und mein Fleisch wird sicher ruhen, denn du wirst meine Seele nicht dem Totenreich preisgeben und nicht zulassen, dass dein Gerechter die Verwesung sieht. Du wirst mir den Weg des Lebens zeigen. Vor deinem Angesicht sind Freude in Fülle, liebliches Wesen zu deiner Rechten ewiglich. Amen.
Amen.